Ja, vielen Dank, liebe Frau Heiler, für die nette Einführung. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen ganzen Ansprüchen gerecht werden kann. Ich fürchte, ich hoffe nicht, dass zu viele von Ihnen enttäuscht sein werden am Schluss des Vortrags. Was ich sicher nicht bieten kann, sind praktische Übungen, wie angekündigt. Und mit Gehirnforschung hat das, was ich heute Abend präsentieren möchte, auch nur am Rande zu tun. Es geht auch eher um ein, soll ich sagen, außerakademisches Leib- und Magenthema von mir, was ich gar nicht als Menschenpsychiater beforsche, sondern ich erzähle Ihnen gleich so ein bisschen, wie ich da reingeraten bin und warum ich, wie ich auf diese Fragestellung gekommen bin. Also ich möchte mich auf jeden Fall schon mal herzlich bedanken für Ihr zahlreiches Erscheinen und Ihr Interesse. Möchte gleich starten damit, dass ich den Titel ein bisschen abgekupfert habe. Und zwar gab es im letzten Jahrhundert einen Mediziner, Wilhelm Wundt, der sozusagen einer jetzt so im Rückblick als einer der Begründer der Tierpsychologie verstanden werden kann. Der hat ein dickes Buch geschrieben, das hieß Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele. Der hat also schon vergleichende Forschung vor, schon über 150 Jahren angeregt, denn die erste Auflage dieses Buches erschien 1863 und immerhin hat es 6 oder 7 Auflagen bis 1922 gegeben. Und das hat mich angeregt, diesen Teil des Titels zu übernehmen. Und als Psychiater fühle ich mich natürlich auch so ein bisschen verpflichtet, mit einem Freudschen Statement zu beginnen. Sie sehen hier Sigmund Freud. Das Bild finde ich klasse, weil er da ungefähr so alt ist wie ich jetzt. Sonst sieht man ihn ja eigentlich eher so als sehr alten Herrn mit Pfeife im Mund. Das ist so das häufigste Bild. Und hier ist er so, glaube ich, Mitte 50 so rum. Und was hat Freud gesagt? Die Menschheit hat verschiedene Kränkungen schon hinnehmen müssen. Und 2 große Kränkungen der, wie er das ausdrückte, naiven Eigenliebe, die Menschheit hat hinnehmen müssen von Seiten der Wissenschaft, waren folgende. Nämlich die erste, als sie erfuhr, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern ein winziges Teilchen eines in seiner Größe kaum vorstellbaren Weltsystems. Sie knüpft sich für uns an den Namen Kopernikus, obwohl schon die alexandrinische Wissenschaft Ähnliches verkündet hatte. Die zweite Kränkung dann: als die biologische Forschung das angebliche Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichte machte, ihn auf die Abstammung aus dem Tierreich und die Unvertilgbarkeit seiner animalischen Natur verwies. Diese Umwertung hat sich in unseren Tagen unter dem Einfluss von Charles Darwin, von dem ganz zum Schluss kurz die Rede sein wird, Wallace, der weniger bekannte Mitentdecker der Evolutionstheorie, und ihren Vorgängern nicht ohne das heftigste Sträuben der Zeitgenossen vollzogen. Und die dritte, von ihm verursachte Kränkung, die er auch als die empfindlichste bezeichnet, ist die, dass die menschliche Größensucht durch die heutige psychologische Forschung erfahren muss, welche dem Ich nachweisen will, dass es nicht einmal Herr im eigenen Hause ist, sondern auf kärgliche Nachrichten angewiesen bleibt von dem, was unbewusst in seinem Seelenleben vorgeht. Also finde ich nach wie vor ein sehr schönes Zitat, passt auch zum Thema, weil es meines Erachtens nach noch viel weitergehende Kränkungen gibt, die unsere Sonderstellung im Reich der Lebewesen ein wenig relativiert. Eine davon ist zum Beispiel Werkzeuggebrauch. Wir wissen heute aus Forschung von Bill McGrew und anderen Primatologen, dass Schimpansen durchaus Werkzeuge gebrauchen, etwa um Nüsse zu knacken, und nicht nur diesen Werkzeuggebrauch betreiben, sondern ihre Kinder regelrecht anleiten, das von ihnen zu lernen. Eine Forschung aus den 80er Jahren, 90er Jahren hat gezeigt, dass hier ein Bonobo Kanzi, heißt er, in der Lage ist, eine Vielzahl, mehrere hundert Symbole zu lernen und die sinnvoll einzusetzen. Etwas, was man angenommen hat, auch nur uns Menschen vorbehalten ist. Dann hat man herausgefunden, dass sich verschiedene Tiere auch durchaus im Spiegel erkennen können. Das ist ja eine durchaus schon kompliziertere, komplexere kognitive Leistung, die Kinder erst erwerben, wenn sie so mindestens anderthalb sind. Und es hat sich gezeigt, dass zumindest unter den Menschenaffen Schimpansen sich doch relativ verlässlich im Spiegel erkennen können. Man sieht hier auf der rechten Seite, dass, so wird das getestet, da kriegt der Schimpanse, ohne dass er es bemerkt, einen farbigen Punkt auf die Stirn. Und die Frage ist, was passiert, wenn er dann in den Spiegel blickt? Und man sieht jetzt hier so als Zeichen dafür, dass er sich selber als eigene Person in Anführungszeichen erkennt, ist, dass er an dem Punkt manipuliert. Und hier dieser macht Faxen, also das, was man auch von kleinen Kindern kennt. Ja, schließlich Kriegsführung. Das ist auch etwas, was wir nicht für uns alleine beanspruchen können, sondern Schimpansen führen regelrechte Kriege, ausgeklügelt. Man möchte fast sagen, vorausschauend geplant. Es ist Forschung von Richard Wrangham. Jane Goodall hat darüber auch schon zum Teil berichtet. Und man sieht hier bei dieser, auf dieser kleinen Karte, dass hier regelrecht eine Invasion eines Territoriums betrieben wurde über Jahrzehnte, kann man fast sagen, und eine Gruppe von Schimpansen von zwei Benachbarten über die Jahre regelrecht, man möchte fast sagen, systematisch ausgelöscht wurde. Also das ist auch nichts spezifisch Menschliches. Und nun noch eine Kränkung. Nicht mal psychisches Kranksein ist typisch menschlich, mit Fragezeichen betrachtet. Und das ist jetzt eigentlich so der das Thema, über das ich ein bisschen sprechen möchte. Um sich diesem Thema ein bisschen zu nähern, habe ich erst einmal die WHO-Definition für psychische Gesundheit herausgegriffen, weil die Definition psychischer Krankheit vielleicht noch viel schwieriger ist als die der Gesundheit. Und die Weltgesundheitsorganisation definiert psychische Gesundheit als Zustand des Wohlbefindens, in dem der Einzelne seine Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv und fruchtbar arbeiten kann, heißt es hier, und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt sozusagen auf Tiere zu übertragen, aber wir können vielleicht vermuten, dass es einen gewissen Zustand des Wohlbefindens auch bei Tieren gibt. Wer jetzt vielleicht Haustiere von ihnen hat, Hunde, Katzen oder vielleicht auch Wellensittiche oder was auch immer, weiß, glaube ich, wovon ich spreche, weil Tiere auch sozusagen ja auch zeigen können, ob sie sich wohlfühlen oder ob sie gestresst sind und sich unwohl fühlen. Bei uns zu Hause, bei meiner 12-jährigen Tochter, ist vor 3 Monaten ein Chamäleon-Baby eingezogen. Bei dem kann man die Stimmung an der Farbe ablesen. Das ist ganz interessant. Wenn es sich wohlfühlt, ist es eher hell und bunt. Und wenn es sauer ist, wird es dunkel. Und bei höher entwickelten Tieren, insbesondere Säugetieren, wissen wir, dass das natürlich noch viel subtiler und auf differenziertere Weise möglich ist, Gefühle zu zeigen. Wenn wir versuchen, uns mal ernsthaft der Frage zu nähern, was es denn für Grundvoraussetzungen geben muss, um psychisch gesund, aber vielleicht eben auch psychisch erkranken zu können, dann stellt sich schnell die Frage, und hier jetzt vielleicht doch die Querverbindung zum Brain Café, welche Hirnstrukturen sind denn erforderlich, um komplexe Emotionen erleben zu können, auch entäußern zu können? Und wenn wir uns dann sozusagen mal den Stammbaum der Tiere anschauen, dann würde ich persönlich so eine gewisse Linie gedacht ziehen wollen, hier etwa. Ich denke nämlich, dass die Differenziertheit des Gehirns eine gewisse Komplexität erreicht haben muss und dass das für Säugetiere, einschließlich uns selbst, zutrifft, vermutlich auch für Vögel, obwohl die evolutionär ja eine ganz andere Linie genommen haben und Vogelgehirne mit Säugetiergehirnen auch nicht unmittelbar vergleichbar sind. Dazu müsste Herr Güntelkühn hier sicher auch noch mal vortragen, der da Spezialist ist. Und bei sogenannten niederen Tieren habe ich eine gewisse Skepsis, ob die Differenziertheit ausreicht, um hier vielleicht von psychischer Krankheit in manchen Zusammenhängen sprechen zu können. Und warum möchte ich Ihnen hier auf dem nächsten Schaubild zeigen? Der Hirnforscher Paul MacLean hat vor mehreren Jahrzehnten die Hypothese aufgestellt, dass das Gehirn eigentlich in Schichten sozusagen im Laufe der Evolution entstanden ist und dass die älteren Hirnschichten, wie zum Beispiel der Hirnstamm, auch das Rückenmark, sich im Laufe der Evolution relativ gesehen weniger verändert hat als Strukturen, die sich in jüngster Zeit stammesgeschichtlich betrachtet ausdifferenziert haben. Und er spricht etwa davon, dass es ein sogenanntes instinktgebundenes Hirnareal gibt, also hier das sogenannte Reptilienhirn, in dem so ganz basale Funktionen lokalisiert sind, wie Regulation von Atmung, Kreislauffunktion, aber auch schon bestimmte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Balzverhalten, reproduktives Verhalten. Das ist zum Teil in diesen phylogenetisch älteren Hirnstrukturen sozusagen angelegt. Und dann postuliert MacLean, dass es im Laufe der Evolution, und hier sind wir jetzt schon im Bereich Säugetiere, dazu gekommen ist, dass emotionale Prozesse verankert sind, auch sozusagen hirnstrukturell. Er spricht hier von dem paläomammalischen Gehirn. Und dieser Teil, der also insbesondere dann im Laufe der Säugetierevolution entstanden ist, ist sehr eng verbunden mit Dingen wie Brutpflege, Partnerbindung und dergleichen. Etwas, was Tiere sozusagen unterhalb der Säugetiergattung, etwa Reptilien, Fische und so weiter, so in dieser Form nicht haben. Und dann schließlich als in Anführungszeichen jüngste Entwicklung, dass der Neokortex, der neomammalische Kortex oder das neomammalische Hirnareal, was befähigt zu rationalem Denken, was vielleicht für unseren Zusammenhang hier im Hinblick auf psychische Erkrankungen gar nicht so wesentlich ist, sondern eigentlich eher wir schauen müssen, was mit diesem Hirnteil los ist, auch im Zusammenhang mit psychischen Störungen oder vielleicht darf ich es etwas neutraler ausdrücken, Verhaltensstörungen bei Tieren. Jetzt möchte ich Ihnen ein kleines Video zeigen. Dazu gibt es einen amerikanischen Kommentar, den habe ich jetzt mal leise gestellt. Sie sehen hier Tiere in Afrika, die Früchte vom Marula-Baum konsumieren. Die Früchte sind alle runtergefallen und sozusagen schon in einem Gärungsprozess. Und Sie können sich bestimmt vorstellen, was passiert, wenn Früchte gären, was dann entsteht. Alkohol. Und man kann hier ganz gut sehen, ich mache mal den Pfeil weg, man kann hier ganz gut sehen, dass bei Tieren sozusagen die gleichen toxischen Wirkungen von Alkohol auftreten können wie bei uns Menschen, die darin begründet sind, dass es eben zu Störungen der Feinmotorik gesteuert durch das Kleinhirn kommt. Insofern ist es auch relativ einfach, wenn man jetzt Tierforschung betreibt, sozusagen Tiermodelle für Suchterkrankungen zu etablieren, weil eben hier Hirnareale betroffen sind, die phylogenetisch alt sind und die sich gar nicht so gravierend im Laufe der Evolution verändert haben. So, wir reden jetzt also hier von einem Teil des sogenannten emotionalen Gehirns, zum Teil eben auch hirnstammvermittelte Prozesse, die regulieren, wie Tiere auf Belohnungsreize reagieren. Also es gibt natürlich auch so einen Belohnungseffekt bei dem Konsum reifer Früchte, und der Alkohol wird unter anderem eben oder dockt unter anderem an in diesen Hirnzentren, die mit dem Erleben von Belohnung zu tun haben. Das Risiko für uns Menschen ist, wenn wir häufig Alkohol trinken, gewöhnen wir uns daran und brauchen im Laufe der Zeit immer mehr, um diesen Effekt zu erzielen. Und das Gleiche kann man bei Tieren machen. Also mit anderen Worten, wir können, glaube ich, relativ klar sagen, dass Abhängigkeitserkrankungen zumindest in Tiermodellen abbildbar sind. Wenn wir uns jetzt nochmal anderen, eher den emotionalen Erkrankungen zuwenden, wie Angst, Depression, Depressivität, so müssen wir nochmal einen anderen Blick darauf werfen, der erneut damit zu tun hat, dass Säugetiere, insbesondere aber, und darauf will ich mich jetzt konzentrieren, Primaten, also die uns am nächsten stehenden Tiere, eben auch ein sehr komplexes Sozialleben haben und unter anderem lange und intensiv abhängig sind von mütterlicher oder auch elterlicher Fürsorge, meistens mütterlicher Fürsorge. Und ihnen ist vermutlich bekannt, dass Harry Harlow in den 50er und 60er Jahren Experimente mit Rhesusaffen gemacht hat. Und zwar hat er die ganz frühzeitig nach der Geburt der Mutter weggenommen, weil er wissen wollte, was ist denn nun bei der normalen Reifung und bei dem normalen Aufwachsen dieser Äffchen das eigentlich Wichtige. Ist es wichtig, dass die Futter kriegen, dass es schön warm ist, oder ist es mehr so das Emotionale? Und hat dann herausgefunden, dass neben der Versorgung mit Nahrung eben die emotionale Zuwendung essentiell ist für ein normales Großwerden dieser kleinen Rhesusäffchen. Wenn das fehlt, entwickeln die, das hat der Analytiker Stern als anaklitische Depression bezeichnet, schwerste depressive Zustände, in denen sie praktisch reglos zum Teil in der Ecke sitzen und ganz häufig an den Folgen dieser emotionalen Vernachlässigung gestorben sind. Das sind sicher Versuche, die heute keine Ethikkommission mehr genehmigen würden. Jetzt mache ich mal ein bisschen Ton an. Alongside a warm, familiar mother of cloth is a stark wire doll set up as nothing more than a feeding machine. Okay, ich glaube, den brauchen wir gar nicht so laut zu stellen. Sie sehen jetzt hier das Experiment. Und Sie sehen schon, das Äffchen weiß schon, riecht schon den Braten, weiß schon, worauf es hinausläuft. Und das Experiment ist jetzt folgendes. Was ist dem Äffchen jetzt hier wichtiger? Sozusagen die Attrappe, die mit einem kuscheligen Fell überzogen ist, oder die Attrappe, die rechts daneben ist? Sieht man jetzt komischerweise nicht mehr so gut. Warum eigentlich? Die Attrappe rechts daneben sehen hier mit dem Gefäß, mit der Liebesperlenflasche oder was das ist, aus der Milch kommt. Und es ist relativ klar, dass dem Tierchen die fellüberzogene Puppe viel wichtiger ist. Also wenn man das ausmisst, das hat der Harlow auch gemacht, dann verbringt so ein Äffchen 22 Stunden des Tages auf der Fellpuppe und klettert ab und zu mal rüber, um was zu trinken, um dann aber schnell wieder auf die andere Seite zurückzukehren. Als Zeichen dafür, dass die emotionale Zuwendung und Bindung eine ganz wesentliche Bedeutung hat, auch für die gesunde psychische Reifung. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, nichts Neues. Die Bindungsforschung von John Bowlby und anderen hat das im Grunde bestätigt, wie wichtig das auch für uns Menschen ist. Jetzt erzähle ich so ein bisschen was von meiner eigenen Geschichte. Ich bin vor, ich weiß nicht, 10 Jahren, schätze ich mal, angesprochen worden von Leuten, die mit Ex-Labor-Schimpansen zu tun haben. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es weltweit hunderte von Schimpansen gibt, die für biomedizinische Forschung verwendet wurden. Natürlich deswegen, weil die uns so furchtbar ähnlich sind. Genetisch teilen wir ja ungefähr 98-99% des Genoms mit ihnen, sind uns wirklich ähnlich. Sie haben zum Beispiel genau dieselben Blutgruppen. Wenn Sie mal eine Bluttransfusion bräuchten, könnten Sie auch Schimpansenblut nehmen. So ähnlich sind die uns. Natürlich auch in ihrer Komplexität des Soziallebens sehr ähnlich. Und man hat die gerne benutzt, um zum Beispiel sie mit HIV-Viren zu infizieren oder Hepatitis-Viren. Das hat bei diesen Tieren nämlich in Anführungszeichen den Vorteil, dass sie dann Virusträger sind, aber sie kriegen kein AIDS, sie erkranken nicht daran. Es gibt eine Primatenvariante, das SIV-Virus, das so ähnliche Krankheiten hervorruft bei den Menschenaffen, aber von HIV werden die halt nicht krank und man kann Medikamente testen, dies und jenes. So, wie hat man diese Forschung gemacht? Man hat die Schimpansen auch entweder mit der Hand, also Menschen per Menschenhand aufgezogen oder zum Teil schlimmer, man hat sie von den Müttern getrennt und teilweise in solchen Käfigen gehalten und zwar einzeln, was natürlich schon traumatisierend für sich alleine genommen ist. Und ein weiteres Trauma ist das häufige Anästhesieren, also Narkosen. Die werden nämlich schon wild, wenn sie eine Person sehen, die sowas Ähnliches wie so eine Narkosepistole in der Hand hat oder ein Blasrohr. Dann wissen die schon, was passiert, denn die sind ja wild und nicht zahm. Und wenn man die mal aus der Nähe sieht, dann sieht man, dass die solche Eckzähne haben. Die sind wie bei Löwen und Tigern fast so groß. Also von denen möchte man nicht gebissen werden. Das heißt, für jegliche Untersuchung muss man die narkotisieren. Und durch diese wiederholten Narkoseverfahren und so weiter sind die hochgradig traumatisiert. Und jetzt gibt es weltweit Hunderte davon, die biomedizinische Forschung nicht mehr haben will und nicht mehr braucht. Und die Frage ist, was macht man mit solchen Tieren? Man möchte sie auch nicht einfach umbringen. Das würde dann in der WAZ oder anderen Zeitungen stehen. Das möchten die Besitzer sicher nicht, also die pharmazeutischen Unternehmen. Und andererseits sind die so schwer verhaltensgestört, dass man auch nicht einfach sagen kann, ja, wir geben sie jetzt in den Zoo und dann tun wir mal 20 zusammen und gucken, was passiert, weil sie wirklich schwerstens verhaltensgestört sind, auf vielfältige Weise. Und da bin ich von Institutionen irgendwie mal kontaktiert worden mit der Frage, kannst du als Menschenpsychiater nicht was helfen an dieser Stelle mit vielleicht auch Medikamenten, die ruhig stellen oder Ähnliches? Genau, und ich habe jetzt so ein paar Videos. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Zartbeseitete jetzt im Auditorium. Das habe ich mal selbst gedreht in einer Einrichtung. Ich darf also diese Einrichtung jetzt nicht nennen, wenn Sie mich fragen, ja, wo ist das denn? Das darf ich nicht verraten. Ich habe die alle gefragt, darf ich da mal so einen Ausschnitt zeigen? Aber ich darf nicht sagen, von wo das ist. Jetzt sieht man hier, dass dieser schaukelt und schaukelt und schaukelt. Und diese Schimpansen hier, also er zeigt hier so motorische Stereotypien, nennt man das, dieses typische Body Rocking. Und diese andere Schimpansin, die zeigt R&R, das ist Englisch für Regurgitation and Reingestion. Das heißt, die erbrechen willkürlich und fressen das Erbrochene wieder. Also hochgradig pathologische Verhaltensweisen, die bei wild lebenden Schimpansen zum Beispiel nicht vorkommen in dieser Form und schon gar nicht in dieser Häufigkeit, also Zeichen sind für für chronischen Stress, kann man vielleicht am ehesten sagen. Hier ein anderes Video aus einer anderen Einrichtung. Ein Mann im besten Alter sozusagen. Schimpansen können ja locker auch mal 50 werden. Der ist, meine ich, so um die 30. natürlich ein weiteres Problem. Die werden eben alt. Wenn man sich um die kümmert, dann macht das, heißt das gleich, das dauert Jahrzehnte. So, und der hat also, wie Sie sehen konnten, seinen eigenen Kot verschmiert und den Kot gefressen. Auch ein hochgradig krankhaftes Verhalten. Hier so ein anderes Tier, was eher so relativ apathisch, auch sich selbst sozial isoliert und in der Ecke verharrt. Also auch sicherlich Zeichen für, allgemein ausgedrückt, für starken Stress. Ich finde, mit einiger Berechtigung kann man das als psychische Krankheit bezeichnen, wobei man natürlich über die Begrifflichkeiten diskutieren kann. Und hier noch ein Video, dafür brauchen wir jetzt sicher den Ton. Können Sie das hören? Bis hinten? Hier? Ich unterbreche den Ton kurz. Eine Schimpansin, die einen Erregungszustand bekommt. Sie hören das ja auch und sehen, es scharen sich verschiedene Schimpansen auch drumherum, um sie zu beruhigen. Das gelingt aber nicht. Sie zerfetzt dieses Tuch. Und dieser Erregungszustand dauert minutenlang. Also wenn ich das Gesamtvideo jetzt zeigen würde, das mache ich jetzt nicht aus Zeitgründen, dann würde ungefähr jetzt 6 Minuten dieses Geschrei zu hören sein. Vermenschlichend könnte man natürlich sagen, das Tier hat einen schweren Erregungszustand, vielleicht sowas wie eine Panikattacke. Sie sehen gleich, wenn Sie aufmerksam zuschauen, eine Verhaltensweise, die man als Floating bezeichnet, Floating Limb, und zwar macht die ganz eigentümliche Bewegung mit dem linken Arm, als ob der gar nicht zu ihr gehören würde. Bei Menschen würde man ganz schnell sagen, ja, das handelt sich um einen schweren dissoziativen Zustand. Man tut sich schwer, das jetzt so zu übertragen, aber dass da was nicht stimmt, glaube ich, das erkennt auch der Laie, der ich ja auch bin ja auch kein Primatologe. Da jetzt bedeckt sie so die Augen. Und Sie sehen das Zittern. Ich weiß nicht, ob Sie es hinten auch erkennen können. Und jetzt, das ist dieses Verhalten, was ich meinte. Ich stoppe das hier mal, weil, wie gesagt, wir haben erst 3 Minuten und es geht jetzt noch mal so lange. Und ja, die Frage ist, wie können wir das jetzt charakterisieren? Es ist sicher kein normales Verhalten, es ist krankes Verhalten. Und es gibt Leute, die das tatsächlich auch mal systematisch angeschaut haben. Und zwar sowohl bei Wildlebenden als auch bei in Gefangenschaft lebenden Schimpansen. Dazu sollte ich vielleicht kurz sagen, es gibt mittlerweile sogenannte Sanctuaries, heißt das auf Englisch, also sozusagen Einrichtungen, in denen diese Ex-Laborschimpansen wie in einer Art Altenheim sozusagen verbleiben können. Es wird keine Forschung mehr gemacht, es wird ganz behutsam versucht, sie aneinander wieder zu gewöhnen, was mal besser, mal schlechter gelingt. Und jedenfalls wartet man sozusagen den natürlichen Verlauf ab. Und das kann, wie gesagt, schon Jahrzehnte dauern. Und jetzt hat sich hier Hope Fardosian und Kollegen, die haben jetzt mal angeschaut, ob es vielleicht Hinweise dafür gibt, dass Depression oder etwas, was vielleicht einer posttraumatischen Belastungsstörung bei uns Menschen entspricht, auch bei diesen Schimpansen zu finden ist. Und sie sind hergegangen und haben die typischen Symptome, die Menschensymptome, teilweise übernommen. Es gibt ja Verhaltenssymptome bei psychischen Erkrankungen, die man vielleicht übertragen kann. Dann gibt es natürlich subjektives Erleben, wie zum Beispiel Albträume oder Schuldgefühle. Das sind Dinge, die kann man Schimpansen nicht fragen. Die wurden dann rausgenommen aus dem Kriterienkatalog. Und man hat dann herausgefunden, dass doch bei den Schimpansen in diesen Einrichtungen sehr viele Zeichen von Depressivität zu finden sind, viel häufiger als bei freilebenden oder wildlebenden Schimpansen. Und das Gleiche findet man im Hinblick auf die Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung. Nochmal zusammengefasst in diesem Schaubild, ungefähr 2/3 der ehemaligen Laborschimpansen haben Zeichen einer Depression. Ich füge trotzdem die Anführungszeichen mal hinzu und die knapp die Hälfte für eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist natürlich nicht unproblematisch, dieser Zugang, aber weist vielleicht doch darauf hin, dass wir genauer hinschauen müssen, was mit diesen Tieren los ist. Und eine andere Arbeitsgruppe um Signe Preuschhoff mit ihrer Mitarbeiterin Elfi Kalche hat Laborschimpansen untersucht und hier unterschieden zwischen denen, die ganz früh von ihren Müttern getrennt wurden, und Tieren, die zwar nicht völlig normal aufgewachsen sind, aber bei denen sozusagen auch medizinische Interventionen erst im höheren Lebensalter vorgenommen wurden, und haben deutliche Unterschiede gefunden im Hinblick auf das Erkundungs- oder Explorationsverhalten. Also früh gestörte Tiere sind viel weniger explorationsfreudig und erkunden ihre Umgebung, als das bei den spät traumatisierten Tieren der Fall war. Wenn Sie wie ich gerne in den Zoo gehen, so werden Sie vielleicht künftig einen bisschen anderen Blick darauf entwickeln. Insbesondere wenn Sie zu den Menschenaffen gehen in den Zoos. Da hat eine Untersuchung von Lucy Burkett und Mitarbeitern, Kollegen gezeigt, dass selbst in Zoos in unterschiedlichem Maße Verhaltensstörungen bei Tieren, bei Schimpansen auftreten. Und zwar dieser Untersuchung zufolge, das waren Zoos in England, die da untersucht wurden. Bei 83% trat das Verhalten auf, dass sie ihre eigenen Ausscheidungen gefressen haben. Dann solche Sachen wie sich Haare ausreißen in 58%. Das erwähnte Regurgitieren, also Hochwürgen von Nahrung, immerhin auch in einem Drittel der Fälle und so weiter. Und dann gibt es Dinge, die nur ganz selten oder relativ selten dann auftraten. Aber insgesamt doch ein hoher Prozentsatz von Tieren in Zoos auch Verhaltensstörungen aufweisen. Und wir, ja bitte.
Könnten Sie noch mal 2 Folien zurückgeben?
Natürlich. Sag ich jetzt so natürlich, doch. Ja.
Weil wenn ich das richtig sehe, geht es ja hier um Gefangene.
Ja.
Das heißt ursprünglich wildlebende Schimpansen.
Das ist hier unterschiedlich. Die meisten Zooschimpansen sind in den Zoos mittlerweile geboren. Ja. Das ist anders als bei den Laborschimpansen, bei denen viele tatsächlich bis vor einigen Jahren Wildfänge waren. Schon das Fangen, haben Sie völlig recht, ein traumatisches Ereignis, weil das früher häufig so praktiziert wurde, dass man die Mutter erschossen hat und das Jungtier mitgenommen hat. Und das haben die natürlich voll mitgekriegt sozusagen. Ja. Aber hier geht es um zoolebende Tiere, keine biomedizinische Forschung und so. Also ganz normal, Sie gehen in den Zoo, gucken, was ist hier los, und das ist das Ergebnis. Ja, was können wir jetzt vermuten? Es gibt Untersuchungen von Sapolsky und anderen bei jetzt nicht Schimpansen, sondern bei Makaken und anderen Affen, die gezeigt haben, dass Stress eben Veränderungen auch im Hirn hervorrufen. Ich habe hier ein Beispiel rausgegriffen. Hier geht es um die Dichte der Nervenzellen im sogenannten Hippocampus, einer Region im Hirn, die verantwortlich oder wichtig ist für Gedächtnisprozesse, die aber auch besonders empfindlich für Stress ist. Es ist also eine der Regionen, oder vielleicht sogar die Region, in der auch noch beim erwachsenen Tier Zellneubildung stattfinden kann. Und bei gestressten Tieren ist es halt so, dass hier doch etliche Zellen untergehen. Ich denke, den Unterschied hier kann man gut erkennen. In dieser Untersuchung war das so, dass es vor allem männliche Tiere betraf, weniger weibliche Tiere. Aber grundsätzlich gilt das wahrscheinlich dann auch je nach Art des Stressors für beide Geschlechter. Ja, nun die Frage, was ist denn nun spezifisch menschlich? Es gibt meines Erachtens nach sicher auch Krankheiten, die wir beim Tier nicht finden und auch nicht finden können, weil ihnen der dazugehörige psychische Apparat fehlt. Dazu würde ich zum Beispiel die Alzheimer-Krankheit zählen. Da gibt es interessante Forschung, die ergeben hat, dass bei nichtmenschlichen Primaten, auch bei Menschenaffen, durchaus neuropathologisch teilweise ähnliche Veränderungen zu finden sind im Gehirn wie bei menschlichen Alzheimer-Erkrankungen, aber die dazugehörigen Störungen des Gedächtnisses sind in dieser Form nicht nachweisbar. Also da wissen wir nicht genau, was auch entzündliche Prozesse und vielleicht andere Dinge noch dazu beitragen, dass wir Menschen an Alzheimer erkranken, nichtmenschliche Primaten aber offensichtlich nicht, und zwar auch egal, wie alt die werden. Es könnte damit zusammenhängen, dass wir im Laufe unserer Stammesgeschichte viel stärker zu Fleischfressern geworden sind als die nichtmenschlichen Primaten, die sich ja viel stärker von Obst, Blättern und so weiter, also pflanzlichen Nahrungsstoffen ernähren. Das wäre nochmal eine Geschichte jetzt für sich. Da gibt es auch verschiedene Mutationen im Bereich von Genen, die bei Alzheimer-Erkrankten sehr häufig vorkommen und so weiter. Ein anderes Krankheitsbild oder eine Gruppe von Erkrankungen, die meines Erachtens nach bei anderen Tieren, auch bei Primaten, nicht zu finden sind, sind Schizophrenien, die ja häufig gekennzeichnet sind durch Stimmenhören, Wahnideen, also dass irgendwas Bösartiges gegen sie im Gang ist und dergleichen. Das kann bei Tieren meines Erachtens nicht auftreten, weil der Sprachapparat fehlt bei Tieren und auch im Grunde genommen die sprachrezeptiven Hirnareale, die für Sprachverständnis zuständig sind, so bei nichtmenschlichen Primaten nicht angelegt sind. Und vielleicht kann man die Liste auch noch um einiges verlängern. Etwa Zwangserkrankungen, meine ich, können auch bei Tieren in dieser Form nicht auftreten, weil zum Zwang gehört, dass man sozusagen antizipatorisch schon sich Sorgen macht für etwas, was in der Zukunft stattfinden kann. Und vor, wann war der Thomas Suddendorf hier? 2-3 Jahre war ein Primatologe aus Australien hier, der hat hier sein Buch vorgestellt, The Gap heißt das, sehr lesenswert, also die Lücke. Und darin geht er darauf ein, was denn der Unterschied Mensch und Tier ausmacht. Und seine Theorie ist, dass sozusagen die Fähigkeit, Zeitreisen zu machen, rein mental, bei Tieren so nicht vorkommt. Wir können uns vorstellen, was wir jetzt nachher vielleicht im Restaurant essen wollen oder ob wir morgen einkaufen müssen oder sonst was. Und das ist etwas, was Tiere so nicht können. Die leben viel stärker als wir im Hier und Jetzt sozusagen. Also ich meine Zwangserkrankungen, bitte. So.
Wir haben ja gerade von Planung gesprochen, die mögliche Frankieren. Das ist ja auch eine sogenannte Vorausschau.
Ja.
Das spricht ja dagegen jetzt.
Ja, wobei das häufig Momententscheidungen sind. Die können natürlich für einen kurzen Zeitraum tatsächlich auch Planung und vorausschauendes Handeln durchaus planen, aber nicht über jetzt längeren Zeitraum. Bei diesen mentalen Zeitreisen geht es im Grunde genommen darum, dass man sein autobiografisches Material benutzt, um etwas in die Zukunft zu projizieren. Und das können Tiere vermutlich nicht in dieser Art und Weise. Ja, ich bin jetzt fast durch, damit bin ich auch bei den 42 Minuten angelangt. Darwin, der steht ja schon hier in dem Flyer. Und was hat Darwin gesagt? 1875 hat er gesagt, dass der Mensch und die höheren Tiere, besonders die Primaten, wenige Instinkte gemeinsam haben. Alle haben dieselben Sinneseindrücke und Empfindungen, ähnliche Leidenschaften, Affekte und Erregungen. Selbst komplexere, sagt er, wie Eifersucht, Verdacht, Ehrgeiz. Sie üben Betrug und rächen sich, stimmt. Sind empfindlich für das Lächerliche und haben einen Sinn für Humor. Ja. Und so weiter. Und dann sagt er abschließend hier, es gibt schon eine Verschiedenheit im Intellekt. Und, das ist die Übersetzung von Victor Carus, sie sind auch dem Wahnsinn ausgesetzt, so hieß es 1875, auch wenn sie weit weniger oft daran leiden als der Mensch. Daran scheint ein Körnchen Wahrheit zu sein. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und für Ihr Kommen. Das war's für jetzt. Applaus